Damit ein recht herzlicher Hallo an alle da draußen und willkommen zur nächsten Folge vom Parkett ans Mikro. Ja, ich hatte schon angekündigt im Outro von der letzten Folge, dass ich mir diese Folge Katja Schlenkermann-Pitz eingeladen habe, und es dreht sich diese Folge auch oder diese Woche auch um interpersonale Gewalt, und dafür habe ich mir natürlich eben die Expertin schlechthin eingeladen. Katja Schlenkermann-Pitz, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin Expertin mittlerweile.
Ja, das bist du auf jeden Fall. Du bist ja im TNW, hast du ja einen Posten, und auch im DTV hast du ja einen Posten. Wie ist der genau spezifiziert? Was bist du?
Ja, ich bin Ansprechperson zur Prävention interpersonaler Gewalt. Dieser Begriff ist auch relativ neu erst reingekommen. Zuerst war es nur die sexualisierte Gewalt. Seit 2 Jahren ist es aber auch durch die politische Bewegung und auch durch sehr, sehr viele Aktionen des DOSB, also Deutschen Olympischen Sportbundes, zu diesem mehr übergreifenden Begriff gekommen, zu dem wir ja heute auch einiges noch erfahren werden.
Ganz
ja.
Genau. Und bevor wir da richtig reinsteigen, wollen wir erstmal ein bisschen was zu dir erfahren. Die wenigsten Leute wissen es wahrscheinlich, aber du bist ja auch eine Tänzerin. Das heißt, du hast auch Standardturniere getanzt, habe ich gesehen in meiner Recherche.
Ja.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass du zum Tanzsport gekommen bist?
Ja, also eigentlich bin ich ganz leidenschaftliche Balletttänzerin, und das tatsächlich immer noch und auch schon so lange ich denken kann. Und zum Tanzsport bin ich ja so zwischendurch schon mal als Jugendliche gekommen. Da war ich aber ganz in der Lateinsektion, also habe Latein.
In der guten Sektion.
Da teilen sich die Geister, aber ja, habe Latein-Formation getanzt, Latein-Einzel gemacht und aber immer eigentlich Ballett. Und dann weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, so 2012, 2013 war eine sehr intensive berufliche Zeit nochmal. Und da hatten mein Mann da zu dem Zeitpunkt und ich entschieden, wir wollen nochmal was zusammen machen. Und er kam dann auf die Idee, wie wäre es denn nochmal mit Tanzschule? Wie wäre es denn nochmal, dass wir das nochmal aufleben lassen? Und dann haben wir gesagt, ja, wenn, dann richtig. Und dann sind wir auch direkt in den Tanzsport eingestiegen und haben ganz unten angefangen. Also ich konnte ja eher mehr Latein und ein ganz klitzekleines bisschen so
Grundschrittstandard,
ne? So, also ging schon ein bisschen. Wendy konnte tatsächlich gar nichts. Ja, und dann haben wir angefangen und haben uns sehr, sehr schnell, ich glaube auch tatsächlich innerhalb von 3 Jahren, von der D bis zur S-Klasse nach oben getanzt.
Das ist schnell.
Und haben auch 2 unserer Kinder mit begeistern können. Die haben dann auch noch bis zur C, Patrice tatsächlich dann auch noch mal angefangen bis zur B getanzt, und waren da also auch wirklich ganz zu Hause.
Ja, also eine Tanzsport-begeisterte Familie, und auch du bist nicht nur im Tanzsport verwurzelt, aber im Tanzen an
Im
sich
Tanzen,
verwurzelt. Ja,
ja. Absolut, ja.
Ganz genau.
Meine eine Herzenshälfte ist auf jeden Fall immer Tänzerin.
Ja, ganz genau. Also das heißt, du bist auch mit allem vertraut, was so den Tanzsport betrifft, und mit den guten wie mit den schlechten Seiten des Tanzsportes. Und darum geht es ja heute so ein bisschen, um die interpersonale Gewalt. Wir wollen aber uns erst noch mal ein bisschen um den Jugendschutz kümmern. Da bist du ja auch Beauftragte für Jugendschutz hier im TNW. Und es gibt ja jetzt etwas Neues, nämlich das Jugendschutzprädikat, was auch hinter dir hängt, das vom DTV ausgestellt ist und auch dein Name da drauf steht. Da musst du uns noch mal was zu erklären. Was ist denn das?
Ja, das Jugendschutzprädikat gibt es mittlerweile auch, ist gerade neu entschieden worden in Bronze, Silber und Gold, also abgestuft, für die Vereine und Verbände, die ein besonders gutes Jugendschutzsystem aufgebaut haben. Ja, so will ich das mal nennen. Und da geht es halt darum, dass man sich erstmal positioniert, auch in der Satzung zum Jugendschutz an sich. Und Hintergrund oder Grundlage ist das sogenannte Stufenmodell des DOSB, das zuerst auch nur, also das fing ganz klein an, das ist wie so ein Tsunami gewesen, sich auch nur auf Jugendliche zunächst mal konzentriert hatte. Die DSJ, also Teil der DOSB, hat da so ein Stufenmodell entwickelt. Da ging es darum, dass man Ehrenkodex unterschreibt, wie sieht das aus mit Lizenzerwerb, Lizenzentzug, Führungszeugnisse, erweiterte Führungszeugnisse, die da sein müssen, also nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Und es ging halt sehr, sehr um diesen Jugendschutz. Das ist mittlerweile auch weiterentwickelt worden vom DOSB. Man hat gesehen, es sind natürlich die Schwächsten, die wir zuerst schützen müssen, aber im Grunde genommen müssen wir alle Menschen in unserem Tanzsportbereich oder in allen Landessportbünden schützen, sodass es jetzt auch dieses sogenannte DOSB-Stufenmodell gibt, wo es tatsächlich auch um den Schutz von allen Mitgliedern geht. Mhm. Aber dieses Jugendschutzprädikat, das gibt es halt für einen besonderen Jugendschutz, den jeder Verband erwerben kann und auch Voraussetzungen erfüllen muss. Die Voraussetzungen, die haben wir beim DTV auch veröffentlicht, die gibt es auf unserer Website. Da kann man genau absehen, welche Eigenschaften man erfüllen muss und was man alles haben muss, damit es dieses Prädikat gibt.
Das ist aber für Vereine und für Verbände auch. Genau. Ne? Also das müssen alle haben. Gibt es da irgendwie eine Frist, bis wann man das haben muss? Oder kann man das sagen, ach, das machen wir nicht, haben wir keine Lust drauf?
Oh, bis nächstes Jahr sollte es auf jeden Fall jeder haben. Bis dahin haben wir uns verpflichtet auch, dass eben alle Verbände und im DTV-Bereich dieses Jugendschutzprädikat haben sollten. Bis Ende dieses Jahres müssen wir auch als Auflage vom DOSB alle Stufen erfüllt haben. Da haben wir auch schon fleißig dran gearbeitet und dasselbe gilt halt für dieses Jugendschutzprädikat.
Ja. Und die Vereine müssen das Ende des nächsten Jahr irgendwie haben?
Genau. Also
ja, die haben ein bisschen länger Zeit.
Die haben ein bisschen länger Zeit. Ne? Also das geht von oben nach unten, dass dann eben auch jeder Landesverband dafür sorgen sollte, dass auch die Vereine die Möglichkeiten und die Chancen haben, diese Prädikate zu erwerben. Dafür muss ein bisschen die Werbetrommel gerührt werden. Ja. Ist auch vielleicht ein bisschen transparent gemacht werden, dass das alles gar nicht so schwierig ist und auch gar nicht so kompliziert ist. Man muss sich damit nur mal beschäftigen und sich im Grunde genommen auch das auf die Fahnen schreiben wollen.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn so ein paar Beispielkriterien, die du nennen könntest, was man haben muss, dass man dieses Prädikat bekommt? Also nur ein paar Beispiele.
Also das Erste ist, dass es in der Satzung verankert und positioniert ist, dass man diesen Jugendschutz auf jeden Fall sich auf die Fahnen schreibt. Dass man Ansprechpartner hat, so wie ich es für den TNW oder für den DTV bin, dass man auch entsprechende Ansprechpartner hat, die sich da bereit erklären, Anfragen, Probleme in dem Bereich auch irgendwo zu bearbeiten und bereit zu stehen, dass alle Mitarbeiter, die hauptberuflich oder auch ehrenamtlich im Verband sind, geeignet sind. Das heißt, die müssen diesen Ehrenkodex unterschreiben, die müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Mhm. Vielleicht die es noch nicht wissen, erweitertes Führungszeugnis, da stehen halt insbesondere die Straftaten drinne, die zum Schutz von Kindern aufgestellt worden sind oder auch überhaupt Sexualstraftaten, die stehen da zum Teil eben auch lebenslang drinne. Und damit wir irgendwo einen Zugriff haben oder wissen, wen wir da überhaupt beschäftigen und einstellen mit Kindern, muss halt jeder so ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.
Ja. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Jugendschutzprädikat und einem Jugendschutzkonzept? Weil das ist ja doch relativ ähnlich, die Begrifflichkeiten. Gibt es denn überhaupt einen Unterschied da?
Das Prädikat gibt es für ein gutes Konzept. So möchte ich das mal sagen.
Okay, das macht Sinn, ja.
Also das Konzept ist im Grunde genommen dieses Stufenmodell, dass man erfüllen kann. Und wenn man ein sehr, sehr gutes Konzept hat, das richtet sich halt, ich sage jetzt mal, das kann man von Bronze bis Gold erreichen. Mhm. Und je nachdem, wie weit man da ist, bekommt man halt das Prädikat in den verschiedenen Metalltönen.
Ja, also das heißt, dass der Verein, der Verband erstellt ein Jugendschutzkonzept Und dann wird das Prädikat für dieses Konzept quasi verliehen.
Genau, und zwar vom DTV.
Genau.
Und wir gucken dann eben auch ganz genau, wie dieses Konzept dann gestaltet ist. Also viele machen das selbstverständlich schriftlich, dass sie zum Beispiel den Passus in der Satzung uns schicken, dass sie genau auflisten, welche Mitarbeiter da sind, hauptberuflich, wer da schon alles das Führungszeugnis vorgelegt hat, den Ehrenkodex unterschrieben hat, wie zum Beispiel Umkleidesituationen bei Turnieren geregelt sind, Duschsituationen, ob man Ansprechpartner hat. Manche schicken dann tatsächlich Bilder mit, so haben wir das gemacht. Also wir hatten Vereine, die haben einfach Bilder mitgeschickt. So sehen unsere Duschmöglichkeiten aus, so haben wir die beschriftet, so sind die Kabinen. Und dann schauen wir halt, ob das den Kriterien weitestgehend entspricht, ob da noch was fehlt für Bronze. Vielleicht gibt es sogar schon Silber. Na, wenn noch ein Beschwerdemanagement dazu kommt oder zwei Ansprechpersonen, dann sind wir schon im goldenen Bereich, also männlich oder weiblich. Ja. Dann auch noch ein paar Workshops oder vielleicht sogar die Qualifizierung der Mitarbeiter, die dann auch entsprechend fortgebildet worden sind. Dann sind wir dann schon im Goldbereich. Ne?
So. Wie oft müsste denn so ein Jugendschutzkonzept dann irgendwie aktualisiert oder angepasst werden? Muss es immer jedes Jahr, wenn neue Richtlinien kommen, muss es dann immer angepasst werden, dass es weiterhin auf diesem Stand, sagen wir mal, Gold bleibt?
Also für Silber und Gold gilt das erstmal 4 Jahre und für Bronze 2 Jahre. Und danach muss man praktisch nochmal einen Antrag stellen und sich requalifizieren und bekommt das dann in der Regel natürlich auch nochmal verliehen.
Okay, also das heißt, da ganz doll drauf achten, dass ihr das, für alle, die zuhören, mal bei ihren Verein vielleicht nachfragen sollten, ob sie denn schon ein gutes Jugendschutzkonzept erarbeitet haben. Wenn man eine Umkleide nur in seinem Verein hat, dann bisher, dann fehlt da wahrscheinlich noch ein bisschen was. Es sollten ja für Kinderturniere getrennte Umkleiden sein. Das hatten wir ja bei uns im Verein auch, das Problem lange Zeit. Und das haben wir jetzt ja auch angegriffen mit einer so Trennwand, die ein Schreiner installiert hat, dass wir jetzt getrennte Umkleiden für Männer und Frauen haben. Genau, die Ansprechpersonen auch ganz wichtig. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, wer diese Ansprechpersonen sein müssen oder darf das quasi jeder sein?
Das kann im Grunde genommen jeder sein, der sich dafür qualifiziert hält, der sich das auch zutraut, sich A, mit diesem Thema überhaupt so intensiv zu beschäftigen. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Punkt eins. Auch diese Sachlichkeit zu haben, es ist, glaube ich, wichtig, also wenn man dazu neigt, sehr emotional zu sein, sehr belastet durch solche Schilderungen zu sein, dann empfehlen wir das eher nicht. Mhm. Aber es gibt halt viele, viele Berufssparten oder Erfahrungssparten, die da wirklich sehr gut geeignet sind. Ja, ne? Wir haben Polizeibeamte, wir haben Jugendamtsmitarbeiter, wir haben Lehrer, wir haben, ich bin jetzt Juristin, also da gibt es ganz verschiedene, da gibt es aber keine Voraussetzungen, sondern im Grunde genommen, das Herz muss dafür brennen, man muss engagiert sein, man muss aber auch wissen, wo seine Grenzen sind.
Ja, auf jeden Fall, dass man selber sich immer noch oder okay damit ist, dass man diese Beauftragung hat und dass man diese dann aber auch zu erfüllen hat, falls jemand auf einen zukommt dann.
Genau.
Ja. Und warum ist es für dich Jugendschutzprädikate und Jugendschutzkonzepte, warum sind sie so wichtig?
Es ist so wichtig, weil das Bewusstsein viel, viel besser dahin geschärft werden kann, wenn man sich an irgendwas langhangeln kann. Mhm. Ja, und ich glaube, diese ganze Bewegung, dieser ganze Aufmerksamkeit, was ist überhaupt Gewalt, warum müssen wir schützen, was kann den Kindern in diesem Bereich, auch im Sportbereich, passieren? Das ist ja über Jahre und Jahrzehnte gewachsen.
Ja.
Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also wenn wir unsere Großeltern fragen, die sind halt ganz, ganz anders aufgewachsen. Ne? Da musste ein Kind funktionieren. Es musste in erster Linie die Erwartungen von Erwachsenen erfüllen. Es musste Erwartungen vom Sport, von der Politik erfüllen. Da waren Kinderrechte eigentlich sehr klein geschrieben. hat man ja auch, wenn man sich daran erinnert, was normal war, ne, jemanden in die Schule, in die Ecke zu stellen, noch gegebenenfalls mit einem Rohrstock zu strafen, womöglich noch mit einem Schild um den Hals, du bist dumm oder hast dreimal die Hausaufgaben nicht gemacht. Das war aber insofern normal, da hat auch keiner drüber nachgedacht.
Ja, ja. Ne?
Und dieses Brechen ist ja auch so ein Konzept gewesen, was in den 70er Jahren so diese Überschrift der schwarzen Pädagogik hatte, mittlerweile, die sich ja bis in die 80er Jahre auch hineinzog, da hat halt keiner gefragt. Und dann kam das so langsam auf, dass das Thema sexualisierte Gewalt aufkam.
Ja.
Ne? Aber aber auch da war es dann zuerst, die erste Studie, die es gab, war 1991, 92, da gab es die Studie sexualisierte Gewalt zum Nachteil von Mädchen.
Mhm.
Es war überhaupt nicht in den Köpfen der Gesellschaft, dass es eben auch Jungs treffen könnte.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, dann schon sehr, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann 2001 ist das erst im BGB verankert worden, dass es jedes Kind ein Recht auf gewaltfreie Erziehung hat, und zwar vor physischer und auch emotionaler Gewalt.
Mhm.
Das ist noch nicht so lange her.
Nee, gar nicht.
Ne? Das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und dann kam auch auf einmal dann sehr schnell nach 2010 diese, die Turnerinnen, ne, die anfingen aufzuschreien. Dann gab es die ersten Studien, die für uns ja unfassbar wichtig waren. 2016 oder eben auch schon 2021, wo zum Teil eben wirklich international über 10.000 Athleten befragt wurden, bei uns im Breitensport bis Juli 2022 4.000 Athleten, wo man erstmal gemerkt hat, was eigentlich Turner, Turnerinnen, Sportler insgesamt, egal ob jetzt Tänzer oder Handballer, Schwimmer, völlig wurscht, was die eigentlich belastet.
Mhm.
Ne? Und da fing diese Forschung an, und das ist dann so wie so ein Tsunami, würde ich das fast bezeichnen, so auch übergeschwappt, dass man gemerkt hat, wie wichtig es für die Entwicklung ist, wie sehr Erwachsene darunter leiden, wie sie als Kinder behandelt wurden.
Ja.
Und um sich das nochmal bewusst zu machen, oder als das so ganz klar wurde, hat der DOSB eben auch dieses Stufenmodell entwickelt. Und uns damit ja auch ganz klar Möglichkeiten des Copy-Paste gegeben, wie man es am besten machen kann.
Ja.
Und wenn man halt so ein gutes Jugendschutzprinzip hat und das in der Satzung verankert und eben Leute selbst verpflichtet durch diesen Ehrenkodex, aber auch bewusst macht, die Leute, die jetzt hier eine Lizenz haben wollen, die müssen sich damit beschäftigen, weil die arbeiten später mit diesen Kindern, die ja zum Teil vielleicht noch sogar im Kindergarten sind, dann ist das ein ganz anderes Bewusstsein und eine ganz, ganz andere Art der Reflexion, ne, die es allen möglich macht, Kinder zu schützen. Nicht nur für den Moment, sondern man darf ja nicht vergessen, Kinder werden Erwachsene, und die Erfahrungen, die sie machen, die sind halt diejenigen, die auch später die Persönlichkeit prägen.
Mhm.
Und wir sind mit unserem Tanzsport ja ein Teil der Freizeitgestaltung, auch wenn es im Leistungssport vielleicht später mal um viel mehr noch geht, in einem Alter, die halt die Menschen prägen, die ja dann später unsere Gesellschaft ausmachen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was so wichtig daran ist.
Ja, aber das ist wirklich gut auch, dass es jetzt endlich in die Vereine runtergeht, dass dann auch die Vereine sich dementsprechend bewusst machen müssen, dass es wahrscheinlich an manchen Ecken und Enden doch noch ein bisschen was zu tun gibt, um wirklich allen einen sicheren Raum auch zu geben, dass diesen tollen Sport ausüben zu können.
Genau, ja.
Du hattest es vorhin kurz schon angerissen, dass du gesagt hast, du bist Juristin.
Ja.
Erzähl uns dann doch vielleicht doch noch etwas mehr über dein Juristendasein.
Ja.
Also das zeigt ja nur, dass du eigentlich eine sehr qualifizierte Person auch für diese Beauftragung bist.
Ja, das hoffe ich. Also im Grunde genommen ich wusste schon vorm Abitur, dass ich unbedingt Jura studieren wollte. Und zwar war mir immer Verantwortung, Verlässlichkeit wichtig und dieser Schutz, ne, den man anderen irgendwo geben kann. Also mein Traum war damals, Jugendrichterin zu werden, um alle zu retten. Mhm. Das hat nicht so funktioniert, beziehungsweise hätte funktionieren können. Ich habe das Jurastudium auch durchgezogen, habe aber meine erste Tochter schon im Referendariat bekommen. Mhm. Und musste dann auch relativ schnell eine Stelle annehmen. Und ich hatte, glaube ich, ein paar Wochen nach dem zweiten Staatsexamen hatte ich sofort die Zusage von der Generalstaatsanwaltschaft in Köln. Also habe ich gesagt, gut, Richterin kannst ja später nochmal werden, ne? Also ja. Was heißt, wir können ja wechseln. Mhm. Innerhalb der ersten zwei Jahre in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern sogar regelmäßig, mhm, ne, alle 3 bis 5 Jahre. Habe ich gesagt, ja, dann wirst du jetzt erstmal Staatsanwältin. Und der Anfang war hart, weil ich wollte halt alles eher so als Richterin entscheiden. Mhm. Und damals war es halt auch noch gar nicht so üblich, dass Frauen, ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange her, ja, 97, ja, aber es war noch nicht so üblich. Also ich war eher eine von wenigen Frauen da und schon gar keine mit irgendeinem kleinen Kind. Mhm. Das heißt, der Anfang war schon hart. Also heute würde man, glaube ich, sagen, da waren viele alte weiße Männer. Ja. Das hätte es, glaube ich, ganz gut getroffen. Ja. Dann habe ich irgendwie gedacht, boah, nee, Staatsanwaltschaft, das wolltest du nie werden, ne? So, das ist so Kavallerie der Justiz, forsch aber dumm, sagte man so, ne, in der Weimarer Republik. Und da ging es halt wirklich darum, verfolgen und immer irgendwie, ich kann mich noch an Sätze erinnern, wenn der Name draufsteht, dann finden wir auf jeden Fall irgendwas. Und ich dachte, boah, nee, das schaffst du hier nicht. Ne? Mhm. Ja. Aber ich hatte ja dann den Plan zu wechseln innerhalb der ersten zwei Jahre, habe gesagt, machst den Laufbahnwechsel, dann wirst du halt Jugendrichterin. Aber damals ging das nur mit Tauschpartner, es war schon alles in trockenen Tüchern, dann sprang aber leider meine Tauschpartnerin ab. Mhm. Und dann gab es keine Möglichkeit mehr, weil ich sollte dann auch sehr schnell verplant werden. Dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Ne? Mhm. Schlecht, dann habe ich erst mal gesagt, du willst sowieso mehrere Kinder haben, dann kriegst du jetzt erst mal ein Kind nochmal und denkst darüber tief nach, wie das jetzt weitergehen soll. Und ich war auch schon damals für das Familieneinkommen zuständig und habe dann gesagt, ja komm, du machst das, du machst den Job aber wie als Richterin. Ja, mhm. Also du lässt dir jetzt nicht mehr reinreden, du folgst deinem Bauchgefühl. Die Staatsanwaltschaft der Bundesrepublik ist die objektivste Behörde der Welt. Ja, wir sind ja nicht parteiisch, sondern wir ermitteln ja für und gegen den Beschuldigten oder die Beschuldigten. Das hatte ich mir dann einfach so auf die Fahne geschrieben, habe gesagt, dann mache ich das halt so. Mhm. Und das hat dann auch funktioniert. Ich weiß nicht, ich musste bestimmt 4, 5 Mal hoch zum Behördenleiter, weil ich irgendwas entgegen der Vorschriften entschieden hatte. Aber bin immer meinem Bauchgefühl gefolgt und habe immer meine Argumente gehabt und irgendwann wurde es dann akzeptiert und es war okay. Bin jetzt im Nachhinein sehr, sehr, sehr froh, dass das so geklappt hat, weil als Staatsanwältin habe ich noch mehr Kontakt zu Menschen als Richter. Mhm. Tatsächlich also Teamarbeit mit der Polizei, mit Sachverständigen, mit Opferschutz, mit Anwälten ist halt sehr, sehr, gerade in diesen ersten Phasen der Ermittlungen sehr groß. Bis in die Hauptverhandlung halt rein. Wir sind da ja auch Hüterin des Gesetzes und müssen auch darauf achten, dass das Gericht durchaus auch alle Regeln einhält und Gesetze. Und mit der Einstellung habe ich mich dann wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und habe auch ganz schnell, also ich glaube, es war dann auch direkt, als ich nach meinem Sohn wieder zurückkam, die Sexualstraftaten bearbeitet. Mhm. Und bin da immer drin geblieben, also von sexuellem Missbrauch, Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern bis hin zum Nachteil von Erwachsenen durch Erwachsene, habe ich das eigentlich sehr, sehr lange gemacht. Zwischendurch auch mal andere Rechtsgebiete, Kapitalverbrechen, Mord, Totschlag, zum Schluss jetzt Betäubungsmittel, Sachen gemacht, auch als Abteilungsleiterin geleitet und komme jetzt aber wieder zum Opferschutz. Mhm. Ab nächstes Jahr ist es wieder eine Abteilung, die ich übernehme mit häuslicher Gewalt, Gewaltschutzverfahren und Sexualstraftaten zum Nachteil von Erwachsenen und bin dann auch Opferschutzbeauftragte für den Landgerichtsbezirk Aachen. Mhm. Und da schließt sich dann so ein bisschen ja, der Kreis.
Genau.
Ne?
Ja. Das auf jeden Fall. Und wie bist du dann zu der Beauftragung gekommen, dass du diesen, ja, diesen Job jetzt hast im TNW und im DTV?
Das war durch einen Artikel im Tannenspiegel im November 2020. Da ging es um diesen Kinder- und Jugendschutz und auch um diese, also ich hatte so im Gefühl, dieser Artikel spiegelte diese Unsicherheit wider. Wie sollen wir jetzt eigentlich mit Kindern umgehen? Mhm. Sollen wir eher Distanz wahren? Heißt es demnächst einfach Kinder nicht mehr anfassen? Wie machen wir das? Und irgendwie hat das bei mir so innerlich gebrannt, weil ich dachte, nein, das ist der falsche Weg. Ja, mhm. Also das ist nicht das, was ich mir wünschen würde für meine Kinder, dass alle Erwachsenen eher Abstand halten und sagen, ich tröste dich jetzt nicht mehr spontan, ich nehme dich nicht mehr in den Arm, wenn du irgendwie gefallen bist oder so, sondern diese Angst da so vorherrschend war. Und habe mir gesagt, nee, das muss eigentlich, diese Menschlichkeit muss erhalten bleiben, dass mhm. man mit Respekt sehr viel Toleranz mit Kindern oder Menschen allgemein umgeht, dass man dieses Bewusstsein hat, auch reflektiert, was mache ich da eigentlich? Ja. Aber dass halt diese Distanz nicht aufgebaut wird. Und dann wurde unten gefragt, ob es Interessenten gibt für dieses Thema, die da irgendwie mitwirken möchten. Ja, und dann habe ich gedacht, da musst du jetzt mal hinschreiben.
Mhm. Und dann bist du im Kontakt mit dem DTV als erstes gewesen.
Genau, richtig. Und da war so eine Arbeitsgruppe, die mhm. sich gerade mit dieser Umsetzung des Stufenmodells beschäftigt hatte. Und das war mir natürlich alles ganz fremd, wusste gar nicht so, musste mir das erst auch ein bisschen anlesen und gucken, worum geht's da eigentlich. Aber fand das auch sehr spannend. Und und dann habe ich so an den ersten Sitzungen online damals teilgenommen und habe hier und da so meine Eindrücke gesammelt und vielleicht auch hier und da mal versucht, irgendwo einen Rat zu geben oder wie ich mir das vielleicht auch wünschen würde. Und ehe ich mich versah, wurde ich gefragt, ob ich Ansprechpartnerin sein möchte damals. Wo ich dann sagte, nee, also das konnte ich jetzt, das wollte ich jetzt gar nicht, dafür habe ich gar keine Zeit. Ja. Aber da wohl, ja, irgendwie kommt man dann aus der Nummer nicht raus und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn du A sagst, musst du auch B sagen.
Und dann, als du dann Ansprechpartnerin vom DTV geworden bist, ist dann der TNW auf dich zugekommen und hat dich dann auch gefragt?
Genau, das war dann der nächste Schritt, wo ich mir auch dachte, kannst du das denn überhaupt zweifach machen? Das ist ja auch so eine gewisse Doppelaufgabe, ne? Wie jetzt, also ich habe dem TNW ja auch das Jugendschutzprädikat verliehen und dachte nur so, okay, du bist da jetzt aber ja selber Ansprechpartnerin, bist du da jetzt irgendwie vielleicht befangen, geht das überhaupt? Jetzt habe ich ja auch einen sehr netten Partner beim DTV, der das macht, der Sascha Obirei, der dann natürlich auch drüber geguckt hat und wir haben das alles besprochen und dann war es auch gar kein Problem. Mhm. Ne?
Also muss man aber da trotzdem darauf achten, dass das nicht komisch irgendwie
für mich
aussieht.
War, ja. Für mich war das irgendwie wichtig, ne, dass ich auch dachte, da auch offen drüber gesprochen habe einfach, ne, ob da irgendjemand ein Problem drin sieht oder nicht. Mhm. Aber ja, und deswegen mache ich es jetzt auch für den TNW und finde das auch sehr interessant in beiden Positionen.
Das hattest du jetzt gerade auch gesagt, dass es auch einen männlichen Ansprechpartner im DTV gibt. Natürlich gibt es auch einen männlichen Ansprechpartner im TNW, ne, dass das schon schön aufgeteilt
ganz
ist.
Ganz genau, richtig, genau.
Denn das muss ja sein. Ne? Das muss ja für einen Herren und oder einen Herren und eine Dame geben.
Ja, genau. Der Wolfgang Hieker und ich machen das im TNW. Und er ist zum Beispiel Polizeibeamter und wir haben uns auch schon häufig ausgetauscht. Ne? Immer wenn es Anfragen gibt, dann ist es immer gut, wenn man sich da zusammentut und auch fragt, sehe ich das jetzt falsch oder zu emotional oder sonst wie, oder man tauscht sich aus, wie sollen wir da jetzt am besten vorgehen. Das ist wirklich ein Gewinn, ganz klar.
Auf jeden Fall. Und auch, dass es sein kann, dass Betroffene eben sich nur an ein Geschlecht wenden möchten. Das ist ja egal, ob es jetzt ein Herr oder eine Dame ist, der die betroffen ist, die Person, die kann ja sein, dass sie sagt, ja, ich möchte aber nur mit einer Frau reden oder ich möchte nur mit einem Mann darüber reden.
Ja, genau, richtig.
Ist ja auch sehr wichtig. Was ist denn genauso deine Aufgabe jetzt als Beauftragte für interpersonale Gewalt?
Also in erster Linie Ansprechpartner zu sein. Also wirklich Ansprechpartner für Fragen von Sportlern und Sportlerinnen, aber auch von Trainern, von Verbands- oder Vorstandsmitgliedern. Ne? Wie gehen wir damit um? Ist das okay, wenn wir das so machen? Wir haben hier Beschwerden oder wie können wir dieses oder jenes verbessern? Das ist so eigentlich unsere Hauptaufgabe, mhm. dass Menschen wissen, dass sie sich an uns wenden können und einfach auch fragen können, ist das eigentlich okay? Ja, mhm. Ist das eigentlich okay, wie das läuft? Oder was können wir dagegen tun? Wir haben schon lange das Gefühl, dass jetzt in diesem Verein oder in diesem Verband oder bei diesem Turnier irgendetwas nicht besonders gut läuft. Wir sind jetzt natürlich nicht nur für Probleme von Kindern und Jugendlichen da, natürlich, sondern auch für Erwachsene. Mhm. Aber ja, und wir einfach versuchen mit unserem Wissen über zum Beispiel dieses Stufenmodell, diese Jugendschutzkonzepte oder auch im Austausch mit den Landessportbünden, ne, dass wir da auch so ein bisschen immer wieder mal gucken, wie macht ihr das eigentlich? Man lernt ja auch immer von anderen, ja, dass wir versuchen, da so ein Bewusstsein aufzubauen, was eigentlich schon Gewalt ist, was übergriffig ist und wie wir alle am besten damit umgehen können.
Ja, bist du oder denkst du, dass es, oder ja, wie soll man das sagen, dass du wenig Meldungen bekommst oder dass du viel bekommst oder was denkst du, dass es gerade so, dass es zu wenig ist, zu viel, was du so mitbekommst? Was passiert oder gibt es viele Leute, die dich einfach wegen dem Prädikat auch nur anrufen oder fragen, dass das Interesse darin sehr groß ist oder vielleicht noch nicht so groß ist, wie es sein sollte vielleicht?
Also um von hinten anzufangen, da ist das Interesse noch lange nicht so groß, wie es sein sollte. Ja, mhm. Also von den 16 Bundesländern sind wir noch im einstelligen Bereich von den Verbänden, die tatsächlich ein Jugendschutzprädikat haben, mhm. Was also wirklich ein Armutszeugnis ist. Ja. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Da kriegen wir weniger Anfragen. Tatsächlich hatten wir schon einige Anfragen von kleinen Vereinen, mhm. die sich dafür interessiert haben und auch beworben haben. Aber das könnte deutlich größer sein.
Ja.
Ja, das muss ich ganz klar sagen. Da habe ich so das Gefühl, da ist gar kein Bewusstsein dafür, mhm. dass es das überhaupt gibt, dass wir das auch müssen, und dass es da auch eine Notwendigkeit für gibt und dass man ja auch damit unheimlich viel werben kann.
Ja, also klar,
das sind ja auch Vorteile, die Verbände und Vereine haben, wenn sie damit wirklich werben, dass sie dieses Jugendschutzprädikat erfüllen.
Ja, ja, auf jeden
vielleicht
Fall.
Vielleicht sogar in Gold.
Also, es müsste ja theoretisch von den Verbänden nach unten gebracht,
genau,
werden. Ne? Und
ja, ja.
Das sind dann wahrscheinlich die Verbände, die es selber nicht machen, die dann nicht nach unten kämen.
Ja, 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 also da ist einfach, ja, das ist noch zäh. Das, ja, muss man ganz klar sagen, das ist noch wirklich zäh. Ansonsten hatten wir zunehmend Anfragen und auch wirklich sehr, sehr viele. Also, mhm, gerade in diesem Jahr, weiß ich noch, habe ich zum Teil auch zu Wolfgang und Sascha gesagt, boah, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch ehrenamtlich machen kann.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich da immer helfen kann oder auch nur delegieren. Meistens ist es ja delegieren, ne?
Mhm, ja.
Einfach zu sagen, okay, wendet euch mal an euren eigenen Ansprechpartner im Landesverband, das ist XY, oder da könntet ihr hier auch jemand von extern mal reinbringen, mhm, oder das ist eine gute Möglichkeit gegen Mobbing. Es sind auch viele Einzelfälle da gewesen, auch tatsächlich viele Leistungssportler, mhm, ja, die sich an uns gewandt haben und sich auch mal getraut haben, auch Trainer mit großen Namen mal zu kritisieren,
ja,
oder mal ins Zentrum des Lichtes zu rücken. Das fand ich wirklich viel. Und ich weiß noch, dass wir Anfang des Jahres zu Tim Rausche gesagt haben, also wenn das so weitergeht, dann kann das in ein, zwei Jahren kein Ehrenamtler mehr machen.
Ja, ja? Das glaube ich.
Und das ist dieser Tsunami, den ich am Anfang schon mal so genannt hatte. So langsam ist dieses Bewusstsein in der Gesellschaft da. Natürlich ist auch das politische Klima im Moment dafür sehr groß.
Ja, auf jeden Fall.
Also das politische Klima ist in Richtung Schutz von sehr vielen anderen, auch eine sehr woke Community, ne, die also ganz viel anspricht, die ganz viel auch an Befindlichkeiten bringt. Und man mag das finden, wie man möchte, und einordnen, wie man möchte. Es ist halt es ist eine Art von Revolution.
Auf jeden Fall.
Und diese Revolution ist am Anfang auch manchmal noch gar nicht so sehr geordnet, manchmal vielleicht auch viel zu wild. Aber die Ideen, die dahinter stecken oder das, was eigentlich stört, das ist richtig.
Ja. Also das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass Katja zu wenig Arbeit bekommt.
Nee.
Auf jeden Fall, wenn ihr sowas mal erlebt habt oder irgend Fragen habt, dann meldet euch auf jeden Fall bei Katja oder bei ihren Kollegen im DTV oder im TNW oder in eurem Landesverband, wo es Ansprechpartner dafür gibt, und fragt nach Jugendschutzkonzept, Jugendprädikat und ansonsten auch interpersonale Gewalt generell. Dann fragen wir einfach nochmal, was versteht man denn unter interpersonaler Gewalt?
Ja, hatte ich ja schon gesagt, das ist so ein neuerer Begriff, der, glaube ich, auch vor 2-3 Jahren noch keinem so richtig bekannt war. Es ist immer so dieser Fokus auf dieses Sexualisierte. Tatsächlich gab es ja diese drei sehr großen Studien für uns im Sport. Ein bisschen hatte ich ja schon gesagt, Cases und Safer Sport, und was rausgekommen ist, ist halt, dass die größte und belastendste Form von Gewalt für die befragten Breiten- oder auch Leistungssportler die emotionale Gewalt war.
Ja.
Also die lag immer über 60%, 65%, 67%. Und dann gibt's halt die physische Gewalt, darunter kann sich jeder irgendwas vorstellen, ne? Schlagen, schubsen. Was manche noch nicht so auf dem Schirm haben, ist natürlich auch sowas wie Schlafentzug, Trinkentzug, Essensentzug, Übertraining. Ja, also das geht alles auf die Physis, auf den Körper. Die sexualisierte Gewalt ist gar nicht so ein großer Teil. Der liegt bei 20% ungefähr.
Ja? 20% zu viel.
So. 20% zu viel, auf jeden Fall. Was aber, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige ist, ist, dass diese anderen beiden Gewaltformen, physische und sexualisierte Gewalt, in weit über 50% der Fälle immer einhergeht mit der emotionalen Gewalt. Und dass die emotionale Gewalt, die nichts anderes ist als der Angriff auf das Selbstwertgefühl, die Wurzel des Ganzen ist. Weil wer kein Selbstwertgefühl hat, der ist ein sogenannter, ich sag das jetzt mal ganz platt, nicht falsch verstehen, Opfertyp eher. Und das sind natürlich Kinder, Menschen, die viel, viel schneller durch diese Manipulation dazu gebracht werden können, auch sexuelle Gewalt an sich zu dulden.
Ja.
Und das wirklich Schlimme an der emotionalen Gewalt ist, dass es das Belohnungssystem nachhaltig stört, weil es dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche ist, weil es das Selbstwertgefühl so runter macht und so minimiert, dass Personen, die das erlebt haben, einfach abhängig werden davon, dass mal ein gutes Wort fällt, dass mal eine liebevolle Geste kommt. Und für dieses kleine bisschen, was unfassbar viel Dopamin dann ausstößt, sind die halt bereit, alles zu ertragen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, dieses Schwierige. Wer es wirklich wissenschaftlich haben will, emotionale Gewalt wird wirklich schwerpunktmäßig erst seit circa 10 Jahren erforscht. Man hat im MRT festgestellt, dass tatsächlich die hirnorganische Veränderungen bei Opfern von emotionaler Gewalt denen von Kokainabhängigen absolut ähneln oder gleich sind.
Mhm.
Ja. Und wenn man sich das vorstellt, dann zieht man gegebenenfalls kleine Junkies heran, die eben für das kleine bisschen Lob, für das kleine bisschen, das hast du gut gemacht, eben bereit sind, alles zu tun.
Ja.
Und dann ist der Schritt, sexuell missbraucht zu werden, so vielleicht sogar mit physischer Gewalt, nicht mehr weit.
Mhm.
Ja, das ist halt das Vertrackte an.
Also diese Abhängigkeit ist
diese Abhängigkeit,
Problem,
diese unheimlich hohe Manipulation.
Ja. Was in dem Fall ja nicht mal mit physischen Gegenständen wie Drogen, also wo du gesagt hast, wie Kokain, erreicht wird, sondern eigentlich durch Taten, die man ja dann auch schwer nachweisen kann, was da passiert ist. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass jemand ein Opfer von interpersonaler Gewalt geworden ist? Kann man da vielleicht irgendwie auf irgendwas drauf achten?
Ja, das kann man ganz gut, überhaupt, wenn man sich das vor Augen führt, was Gewalt mit Menschen macht, also insbesondere auch diese emotionale Gewalt, ne? Also wenn man sich vorstellt, dass insbesondere bei kleinen Kindern oder sehr jungen Kindern noch im Grundschul- oder sogar Kindergartenalter Formen der Gewalt zum Beispiel Missachtung ist, also Schweigen, ne, ständiges Schweigen, Missachtung, zum Beispiel beim Training, wenn wir jetzt beim Tanzen bleiben. Ne? Also jemand, der als Kind trainiert wird und zum Beispiel in dem Moment keine Lust mehr hat oder irgendwas andauernd falsch macht oder sich nicht ausreichend anstrengt, der dann einfach schlichtweg ignoriert wird. Ja, als wenn er nicht da wäre. Und zum Teil eben auch gar nicht von den Trainern, sondern, das darf man ja auch nicht vergessen, Täter in Anführungsstrichen sind in erster Linie fast immer die Eltern. Ja, weil die sind ja diejenigen, die dann gegebenenfalls eben Kinder zu Hause abstrafen, für Misserfolge dann eben auch irgendwo schweigend bestrafen, beschimpfen oder sonst irgendwas, weil es eben diese Verstrickungen gibt. Ja, je höher diese Anforderungen sind, je mehr man in diesen Leistungssport reingeht, geht's ja nicht nur dann immer um den Spaß und um den kurzfristigen Erfolg. Dann kommt ja auf einmal die Abhängigkeit zu den Trainern, das Geld, was eine Rolle spielt. Der Tanzsport ist ein Glitzersport, ja. Der auch sehr teuer ist. Und dann möchte man natürlich auch irgendwo eine Belohnung haben. Ja. Ja? Und dann diese Verstrickungen, die gehen dann immer so weiter, dass irgendwann dieses Kind auch keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch diese Leistung. Ja,
ja, das auf jeden Fall. Das ist, was du so sagst, ist, glaube ich, das, was in den Ostblockstaaten ja wahrscheinlich immer noch heute passiert, dass es die Eltern, die wirklich bis in den Saal ziehen müssen und dann den Trainern auch freie Hand geben, dass der Körper des Kindes funktioniert, dann werden sie mit 14 Weltmeister zum ersten Mal, dann noch dreimal und dann kommen sie in die Hauptgruppe und dann hören sie auf, weil sie leider Burnout oder was auch immer haben, weil sie einfach nicht mehr können. Aber er war viermal Weltmeister. Und das ist so das, was.
Aber da wäre ich auch sehr vorsichtig. Also wir versuchen auch immer in unseren Weiterbildungsmöglichkeiten oder Qualifizierung auch darauf aufmerksam zu machen, dass man sehr schnell diese Gewaltanwendung an andere weitergibt und sich selber sehr gut davon frei hält. Ja, ne? Also so nach dem Motto, im Tanzsport gibt's das nicht, das gibt's nur im Turnen. Ja. Oder das ist eher in den osteuropäischen Ländern so, bei uns nicht. Das ist halt tatsächlich nicht der Fall.
Ja, nee, das
also Cases hat das gezeigt. Cases war diese internationale Studie. Da war von Großbritannien, Frankreich bis Rumänien war alles mit dabei. Es gab keinen Unterschied. Mhm. Ja. Und man darf das nicht vergessen, dass auch gerade zum Beispiel nach dem Mauerfall die großen Trainer der DDR heute noch Bundestrainer hier sind.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, das und dieses Konzept, das kann man überall finden.
Ja, das auf jeden Fall.
Nee, das ist genau dieses Problem. Einige Länder leben das natürlich noch rigoroser.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, eine Kaderschmiede in China ist mit einer deutschen oder auch einer britischen wahrscheinlich nicht zu vergleichen. Nee. Ne? Aber das ist genau das. Ja, dass diese Härte und dieses Abstrafen und dieses Ignorieren halt eine ganz große Rolle spielt.
Ja. Dass es da so diese Wahrnehmung noch, also ich finde das sehr faszinierend, dass darüber wenig oder nicht so viel gesprochen wird, dass zum Beispiel, was du gesagt hast, Kaderschmieden in China, dass alle vier Jahre bei Olympia immer neue chinesische Athleten dastehen und die immer Top-Ergebnisse bekommen, aber immer vier Jahre, alle vier Jahre immer neue.
Ja.
Da stehen das und wo sind die Alten? Ne? Also die sind halt kaputt.
Ja.
Das ist schon echt heftig. Aber ich bin da auch sehr froh, dass es eben dann so eine Präventionsarbeit hier in Deutschland eben auch gibt, dass das eben nicht passiert, sondern wir wollen, dass die Kinder ja Spaß an der Sache haben, dass die auch vielleicht diesen Leistungssport auch länger als 16 oder 18 durchhalten und dann nicht einfach da stehen und sagen, oh, ich habe überhaupt keinen Spaß mehr daran, diesen Sport noch weiterhin zu machen. Wir wollen ja, dass sie aus der Kinder-, Junioren 1, Junioren 2 Jugend in die Hauptgruppe kommen und da weiter den Sport ausleben, denn da fängt's ja, da fängt's ja erst an, ne, da in der Hauptgruppe, ja, den Sport richtig dann zu machen, die ganzen internationalen Turniere tanzen zu dürfen, ne, dann auch mal nach China reisen zu können, um da ein Turnier zu tanzen. In Tokio ist ein Turnier, in USA gibt es Turniere, ne, dass man da auch mal tanzen kann und nicht dann nur immer in Deutschland oder Holland und Belgien noch, weil das gerade um die Ecke liegt.
Ne? Ja, was natürlich dann schwierig ist, und da müssen wir auch keine Augenwischerei betreiben, irgendwann kommt ja dieser Leistungsdruck und, ja, das, ne, und diese Kinder, die dann eben in der Hauptgruppe sind, kommt ja auch sehr oft dann das Argument, na ja, aber dann können die vielleicht mit den Chinesen oder mit den Russen oder Ukrainern oder was weiß ich nicht mehr mithalten. Und dann kommt halt dieser Druck des Verbandes. Ja. Ja? Egal, über welche Sportart wir jetzt reden. Wir reden jetzt über Tanzen.
Aber es ist egal.
Und der ist da. Und dieses Argument hören wir andauernd.
Ja, ja? Natürlich.
So, und da muss man auch wirklich sehr vorsichtig sein, um welchen Preis wir gegebenenfalls dann eben ganz oben mitmischen wollen. Die meisten, würde ich mal sagen, von den Sportlern, die wirklich dieses Talent haben und deren Herz dafür schlägt, die sind intrinsisch motiviert und die machen das von sich aus. Genau. Ja, die muss man nicht irgendwie abstrafen, misshandeln, schlagen, keine Ahnung was. Ja. Und die haben dann auch notwendigerweise Erfolg. Und alle anderen, ja, das ist dann halt so. Ne? Dann muss man sich halt überlegen, sind wir dann auch damit zufrieden, dass zum Beispiel die Russen den Tanzsport, aber auch den Eiskunstlauf dominieren. Ja, ja, dann ist das so. Ne? Da muss man auch zugucken können.
Ja, also schwierig, einfach beides haben. Ja. Ne? Also Jugendschutz und das ist natürlich dann...
Das wird wahrscheinlich realistisch betrachtet schwierig, nicht, schwierig und zum Teil nicht möglich sein. Ja.
Gibt es, wenn Betroffene oder Angehörige Hilfe suchen, wenn jetzt mal abgesehen von den Ansprechpartnern, die es ja in Vereinen, Verbänden oder zum Beispiel du gibt, gibt es noch andere Anlaufmöglichkeiten, wo sie sich Hilfe suchen können?
Überall. Also tatsächlich Jugendamt, ne, ist eine Möglichkeit, sich dran zu wenden. Es gibt die Möglichkeit, sich an den Weißen Ring zu wenden. Es gibt auch Ansprechpartner bei den Landessportbünden, die unabhängig sind. Mhm. Es gibt, also im Moment ist ja auch schon fast geschaffen, wenn auch noch nicht ganz da, das Center Safer Sport, ne, was gebildet wird. Ist angegliedert an das Innenministerium, soll völlig unabhängig sein für alle Sportler, für alle auch Spitzensportler in der Bundesrepublik. Das ist ein sehr harter Kampf gewesen, das alles umzusetzen. Und wir sind da auch schon sehr, sehr weit. Ich bin da auch in einer Arbeitsgruppe mit beteiligt gewesen, in ganz kleinen Bereichen. Und wenn alles gut geht, dann haben wir das in 1-2 Jahren, soll in Berlin dieses Center Safe Sport sein, das eben Ansprechpartner ist für alle Athleten, unabhängig von Verbänden und Vereinen, weil ja gerade vielleicht auch für ganz große Spitzensportler es schwierig ist, sich im eigenen Verband zu positionieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Also das heißt, auch verbandsfern kann man sich dort auch vom LSB hier zum Beispiel dann Hilfe suchen, absolut, wenn man will.
Genau.
Ja, also wenn das so ein bisschen... wie ist denn dann die Abfolge, wenn man sich jetzt an eine Person vom LSB zum Beispiel wendet? Wie ist denn dann die Abfolge der Geschehnisse? Was passiert denn dann, wenn es jetzt jemand ist, der verbandsfern ist?
Also in erster Linie ist es so, dass auf die Bedürfnisse des Betroffenen Rücksicht genommen wird. Ja, also der entscheidet, wie weit gehen wir, wo gehen wir hin. Möchte ich anonym bleiben zum Beispiel, was absolut überhaupt gar kein Problem ist, dass man Fälle anonymisiert weiterträgt? Möchte ich, dass diese Ansprechperson das für mich macht, oder nehme ich mir vielleicht sogar einen Anwalt, der je nachdem zum Beispiel beim Landessportbund auch die Möglichkeit ist, über Anwälte Sachen zu klären. Das ist ganz in den Händen der oder des Betroffenen oder der Erziehungsberechtigten, je nachdem, wie alt die Betroffenen sind. Wobei auch da, muss ich sagen, Kinder und Jugendliche haben auch das Recht zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Eltern das wissen.
Ja. Ja?
So, und klar. da ist man sehr Betroffenen orientiert und die entscheiden, wie es weitergeht. Das kann so weit gehen, dass man eine Strafanzeige erstattet,
ja,
und das wirklich dann Konsequenzen hat mit Ermittlungsverfahren und gegebenem Fall einem Gerichtsverfahren. Das kann aber auch einfach sein, dass man sagt, ich möchte, dass im kleinen Bereich einfach nur mein Landesverband das weiß und ein Gespräch mit dem Trainer oder der Trainerin oder mit vielleicht auch einfach einem Teamkollegen führt. Ne? Mhm. Es kann ja auch Mobbing zwischen zum Beispiel Sportlern sein.
Ist ja nicht immer das Gefüge Trainer-Sportler sein.
Genau. Da fällt mir ein, du hattest vorhin noch gefragt, wie man sowas erkennt. Da sind wir dann an diese verschiedenen Gewaltformen gegangen. Ist ja dann zum Beispiel auch eine Situation, dass vielleicht andere uns melden, dass es dem einen oder anderen Sportler zum Beispiel nicht gut geht,
ja,
um da noch mal ganz kurz die Schleife zu kriegen. Und das kann man durchaus erkennen, wenn man sich eben genau diese Gewaltform vor Augen führt und das vor Augen führt, was dadurch passiert. Weil wenn Sportler permanent unter Druck gesetzt werden, gerade psychischen Druck, dann führt das zu einer ganz extremen Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol und zu Unruhezuständen, zu Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörungen, Leistungseinbrüchen letztendlich zu einer posttraumatischen posttraumatischen Belastungssyndrom, vielleicht auch dann eben entsprechend zu Situationen, die sie nicht mehr kontrollieren können, also Albträume, Flashbacks, und die meisten, die sowas erlebt haben, die möchten aber das kontrollieren, ja, weil genau diese Unsicherheiten, kann ich demjenigen vertrauen, warum ignoriert der mich jetzt, ja, warum bestraft er mich mit Silent Treatment, also so ein Fachbegriff aus diesem Bereich, also schweigt mich einfach an oder sagt mir einfach Dinge, die mich beleidigen oder auch herabsetzen. Und dann versuchen halt ganz viele, das dadurch zu kontrollieren, indem sie Zwänge auch entfalten. Ne? Ganz häufig sind das Essstörungen zum Beispiel oder Depressionen, dass sie einfach nicht mehr in der Lage sind, sich wirklich zu freuen, weil der Schutzmechanismus geht dann in die Richtung, ich möchte diesen Schmerz und diese Angst nicht mehr spüren, ich schalte alle meine Emotionen ab, um den Preis, dass ich aber auch keine Freude mehr wirklich empfinden kann. Man kann dann sehr gut beobachten, dass solche Leute sich zurückziehen, sich so ein bisschen sozial isolieren, vielleicht einfach diese Emotionen abschneiden und auch ihren Spaß am Leben, aber auch die Werte in ihrem Leben verlieren. Und das kann man ganz gut beobachten. Und wenn man aber gar nichts mehr spüren kann, dann neigen Menschen dazu, sich zum Beispiel zu ritzen. Ja, weil das Einzige, was sie dann noch spüren können, ist eben dieser Schmerz. Ja, das sind so Dinge, die man sehen kann. Und bei Essstörungen, um das zu verdecken, gibt's häufig dann Kleidung, die das verdecken soll. Ja. Sehr weite Kleidung. Mhm. Oder manche werden auch auf einmal sehr, nehmen unfassbar viel zu oder pflegen sich überhaupt nicht mehr. Mhm. Und die meisten reagieren dann mit Abwehr, weil sie das in dem Moment nicht verstehen. Und genau das ist ja gewollt. Ich möchte nicht, dass mich noch jemand anfasst. Ich möchte nicht, dass irgendjemand in meine Nähe kommt. So. Und das sind Dinge, auf die man achten kann, wenn es dann noch dazu zu extremen Schulleistungseinfällen kommt oder auch sonstigen Konzentrationsproblemen, dann darf man darüber nachdenken, ob da vielleicht irgendwas nicht gut läuft gerade. Ne?
Was sind denn so die wichtigsten Strategien, um interpersonale Gewalt präventiv zu verhindern?
In erster Linie, dass Menschen wissen, dass es das überhaupt gibt, welche Gewaltformen es gibt, was das mit Menschen macht, und dass man offen darüber redet, dass man im Verein und im Verband offene Türen hat, einfach keine Geheimnisse hat, dass es eine große Vertrauensbasis gibt, zum Beispiel durch solche Ansprechpersonen, aber dass man auch gerade schon als Kind und als Jugendlicher das Gefühl hat, ich habe hier einen sicheren Raum und ich kann hier auch Menschen berichten, dass es mir gerade nicht gut geht, ja, oder dass mir was passiert ist. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man so einen Jugendschutz Prädikat zum Beispiel bekommen hat und ein Konzept ausgearbeitet hat, in dem es Ansprechpersonen gibt, in dem es dieses Bewusstsein gibt, in dem halt auch jedes Kind und jeder Jugendliche weiß, mein Wohl und Wehe ist hier besonders hoch geschätzt und ich brauche keine Geheimnisse zu haben, dann ist das eigentlich der allerbeste Weg, um sehr schnell solche Sachen, die ja sonst gerne unterm Deckel gehalten werden und da über Jahre schwelen, dass das gar nicht erst passiert.
Mhm. Wie ist denn, also dieses Thema ist ja immer noch mit sehr viel Angst und Scham auch noch behaftet, dass die Leute, viele Leute sich natürlich nicht trauen, darüber zu sprechen, auch wenn ihnen irgendetwas widerfahren ist. Es muss ja gar nicht sexualisierte Gewalt gewesen sein, sondern dass sie das nicht sich nicht dem stellen oder sich niemandem anvertrauen. Wie kann man das denn am besten ansprechen, dass es also nicht in der Person, sondern in Schulen, in Vereinen, in Verbänden, dass man auf dieses Thema eben mehr Aufmerksamkeit legt? Wie kann man da am besten mit umgehen? Aus Verbandssicht oder Vereinssicht?
Am besten ist es, wenn man diese hierarchischen Strukturen abschafft. Ja, also Gewalt ist ja nichts anderes als Machtausübung, egal über welche Form wir hier sprechen. Es geht immer von oben nach unten. Und derjenige, der Gewalt ausübt, der will halt irgendwie jemand anderes klein halten oder sich unterwerfen. Und wenn man darüber aufklärt, über diese Formen der Gewalt und diese Hierarchien auch abschafft und auch den gerade Kindern und Jugendlichen ein Forum gibt, in dem sie sich auch wehren können, in dem sie wissen, du bist wichtig, mir ist wichtig, wie es dir geht. Und du darfst auch Erwachsene kritisieren, du darfst auch Trainer kritisieren. Mhm. Und es gibt jetzt eben niemanden, nur weil er einen besonderen Titel hat, weil er studiert hat, weil er Doktor ist, weil er 5 Weltmeistertitel oder was weiß ich was bekommen hat, heißt das nicht, dass dieser Mensch unantastbar ist. Ja. Ja? Sondern dass es ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist so bildlich, was ich auch versuche, immer so meinen Kindern mitzugeben, ist, sie haben die Pflicht, alle um sich herum zu enttäuschen. Ja? Mhm. Es ist nicht die Pflicht von Kindern und Jugendlichen, ihre Eltern glücklich zu machen, deren Erwartungen zu erfüllen, die Erwartungen von Trainern, von Verbänden zu erfüllen oder irgendwann sogar vielleicht die des Landes, wenn man an irgendeiner Olympiade teilnimmt, sondern wichtig ist es, man hat dieses eine Leben.
Ja.
Und man ist eine eigene Persönlichkeit, man ist nicht wie Papa, man ist nicht wie Opa, man ist eigene Persönlichkeit mit Bedürfnissen. Und da einfach klar zu machen, lebe deine eigenen Bedürfnisse und das Wichtigste oder deine Pflicht im Leben ist es, dass du deine eigenen Erwartungen an dich nicht enttäuscht. Ja. Ja. Und solange du dem treu bleibst, ist es auch durchaus deine Aufgabe, deine Eltern zu enttäuschen. Mhm. Ja. Und ich glaube, dieses Gefühl mitzugeben, ja, und zu sagen, das ist okay, dass du das machst und dass du dich da wehrst, das ist, meine ich, mit das Wichtigste. Und da muss man halt auch so eine Balance schaffen. Man möchte ja auch keine kleinen Diktatoren haben, die immer irgendwie sagen, ich will und ich will nicht. Ja. Und das hat natürlich alles auch irgendwo, das muss altersgerecht sein. Ja, aber da so ein Selbstbewusstsein zu wecken und auch diese, auch klar zu machen, dass sie nicht Mitläufer sein dürfen. Ne? Also diese pluralistische Ignoranz, irgendwas zu sehen, wegzugucken, Gewalt zu ignorieren, das kann man halt Kindern auch schon sehr früh beibringen. Ja. Guckt hin, ja, guck hin, was da passiert. Und ich bringe dir vielleicht auch bei, durch das Vorbildverhalten, dass man da auch mal Nein sagen kann.
Ja.
Ja? Das ist, glaube ich, mit so das Wichtigste.
Wie schulst du zum Beispiel, also du hast ja schon ein paar überfachliche Sachen gemacht, du warst ja auch mal im Kadertraining im TNW.
Ja.
Wie schulst du zum Beispiel, wenn du, auch wenn Trainer oder Wertungsrichter dabei sind, die Aktiven, um Fälle von interpersonaler Gewalt zu erkennen oder zu melden?
Also zum einen mache ich es erstmal bewusst, was sind die verschiedenen Formen, wie treten sie auf, insbesondere mein wichtigstes Herzensthema, die emotionale Gewalt. Mhm. Ja, was ist das? Wo kommt das her? Wie äußert es sich? Versuche das auch durch sehr, sehr viele Beispiele klarzumachen, wie dieses Suchtprinzip dann auch entsteht. Dann natürlich auch ganz klar die rechtlichen Voraussetzungen, also zum Beispiel gerade bei der sexuellen Gewalt, sexualisierten Gewalt, was sind diese Begriffe überhaupt,
ja.
Was ist strafrechtlich wirklich verboten, was ist aber nur eine Distanzlosigkeit, was ist aber gegebenenfalls jetzt auch mittlerweile politisch verboten, also wir haben ja ganz neue Paragraphen auch, ne? Seit 2015 ist da ja auch in dem Bereich ganz viel revolutioniert worden, ne? Was ist tatsächlich eine sexuelle Belästigung, die ja auch mittlerweile strafbar ist. Ja, es ist nur eine körperliche Berührung und nicht nur verbal. Einfach da so ein bisschen diese auch klar zu machen, gerade in diesem Bereich sexualisierter Gewalt, dass Straftatbestände ein Spiegel der Gesellschaft sind und dass sich das über die Jahrzehnte auch ändert, was wirklich auch vom Staat dann sanktioniert wird, damit auch Rechtssicherheit da ist.
Ja. Ja,
also was ist wirklich verboten, wie gehen wir damit um? Dann auch die Frage, die du gestellt hast, wie äußert sich das? Welche Folgen hat das wirklich? Mhm. Kann man das kleinreden? Kann man sagen, ach, es sind ja oft die Argumente, ne? So nach dem Motto, das war schon immer so.
Ja.
Ne? Das haben wir
die
immer.
Die gute so, alte Zeit.
Die gute alte Zeit und so. Und dann eben auch nochmal zu reflektieren und zu gucken, was hat das eigentlich vielleicht auch mit dir gemacht?
Ja.
Hast du das erlebt? Wie hat das dein Leben, dein Beziehungsgefüge, wie hat das alles irgendwie verändert? Das ist so eine Sache. Und dann auch aufzeigen, wie kann man das ändern? Ja, also gewaltfreie Kommunikation, Verhaltensregeln, möchte man viele Verhaltensregeln oder ich bin da halt nicht so ein Freund von. Also natürlich, Verhaltensregeln sind wichtig und die sind auch ein wichtiges Bausteinchen in dem Jugendschutzprädikat.
Ja.
Aber eben auch zu sagen, wir stellen über alles Respekt, Toleranz und Menschlichkeit im Einzelfall. Also
ja.
Ich kann nicht nur alles verbieten, bis hin zu nimm kein Kind mehr auf den Schoß,
ja.
Weil es eine Berührung, die vielleicht nicht gewünscht ist, sondern eben irgendwo dieses Gefühl zu haben, das Wichtigste ist wirklich dieses Toleranz, Menschlichkeit, Respekt und Kindern und Jugendlichen den Raum zu geben, Nein zu sagen und einfach auch zu enttäuschen.
Ja.
Ja. Besser kann man es, glaube ich, nicht sagen.
Nee, auf jeden Fall. Und was begegnen dir so für Herausforderungen, wenn du so Präventionsarbeit machst? Was begegnen dir so für Herausforderungen? Gibt es irgendwelche Vorurteile oder Widerstände dagegen?
Ja, viel. Also das.
Schlecht.
Es ist tatsächlich besser geworden, muss ich ganz klar sagen. Ich habe ja, wie gesagt, das erste Mal mich selbst damit über meinen strafrechtlichen Bereich hinaus damit beschäftigt Ende 2020. Und da selbst da war es ja noch sehr fokussiert auf die sexualisierte Gewalt.
Ja.
Ne, so alles andere war irgendwie, komm, Klaps hat noch nie geschadet und emotionale Gewalt, was ist denn das? Und ach so, okay, und da merkte man schon, gerade so bei vielen Älteren, große Skepsis, auch Ablehnung tatsächlich, also muss man auch sagen, so ein bisschen in die Richtung, mein Gott, jetzt müssen wir uns darum auch noch kümmern und sollen wir jetzt alle wie Weicheier behandeln, ganz viele Argumente waren eben auch, also wenn man nicht besonders hart und diszipliniert ist, dann gibt es dann eben auch keine Leistung. Ne? Also da muss eben, das muss irgendwie funktionieren. Das nächste Argument ist immer, okay, wenn es sich dann eben auch gegen Trainer richtete, die einen großen Namen oder bekannt waren, Wertungsrichter, egal was, ja, ne, Verbandsmitglieder. Ja, aber Personen sind so wichtig und ja, die waren ja schon immer da. Und wenn ich jetzt so kritisch bin, dann haben wir ja bald gar keine mehr. Also es ist sehr viel Angst verbunden, wie immer, ja, sich so ein bisschen aus der Komfortzone zu bewegen, ein bisschen out of the box zu denken und zu gucken, ist das denn jetzt wirklich das Ende der Welt, sowas mal anzusprechen, ja, und vielleicht zu verändern oder auch mal darauf aufmerksam zu machen, ist dann der Tanzsport auf einmal tot oder ist es nicht vielleicht so, dass es auch ganz viel eben gerade in dem Bereich um Macht, um,
ja,
ne, durchaus auch finanzielle Möglichkeiten, ne, Geld, Macht, Prestige geht, wo man ja nicht gerne von loslässt.
Ja, natürlich. Das ist also Macht, Ausübung, Machtprobleme, Machtgefüge, das ist ja wahrscheinlich der Tanzsport mit einer der schlimmsten Sportarten, die wir haben.
Was ja, so, ich hätte es jetzt so nicht gewagt zu sagen gerade, aber wurde schon mal ansprichst.
Nö, also das weiß ja jeder, dass ich da, ich war ja auch lang genug mit dem Geschäft dabei. Wir haben ja auch erst vor 2 Jahren unsere aktive Karriere beendet und dann hatte ich 25 Jahre in dem Sport drin und ja, da erfährt man einiges, wenn man so mal nur zuhört und nichts sagt. Ne, das ist auch immer das Schöne, wenn man einfach irgendwo sitzt und mal zuhört, so 2 Tische weiter. Naja, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr schlimm im Sport. Aber ich denke, das ist auch trotzdem, deswegen wird der Tanzsport nicht sterben, sagen wir mal so. Nein. Das wird nicht der Grund sein.
Das glaube ich auch. Ja, das ist halt, der Tanzsport ist natürlich auch so eine Glitzerwelt, ne? Ja. Vergleichbar wahrscheinlich auch mit dem Eiskunstlaufen. Aber der ist natürlich deutlich einfach auch finanzträchtiger und positionsträchtiger, ja, als wenn man jetzt vielleicht auf den ersten Blick mit Handball oder mit Schwimmen vergleicht, ja, ne? So, und das ist einfach so, da dürfen wir uns nicht von frei machen.
Ja. Gibt es so ein Erfolgserlebnis, was du in deiner Arbeit gehabt hast oder was dir so im Kopf ist, wo du gesagt hast, boah, jetzt hat, also meine Arbeit hat jetzt doch einen ganz definitiven Unterschied gemacht?
Ja,
also das Jugendschutzprädikat ist ja wahrscheinlich schon mal,
genau,
das ist eine große Sache.
Das ist eine definitiv große Sache. Das hat mich wirklich auch sehr gefreut, ne, dass das hier auch beim TNW so positiv angenommen wurde und auch so unfassbar unproblematisch funktioniert hat. Das fand ich wirklich toll, auch in so kurzer Zeit.
Ja.
Weil das hatte ich auch eigentlich gedacht, als ich dann auch Beauftragte hier wurde, habe ich gedacht, boah, nee, der TNW, so ein großer Verband, der hat es noch nicht mal. Es ist ja jetzt echt schon fast peinlich, ne? Aber ja, und dann hat es auch wirklich ganz, ganz, ganz schnell funktioniert. Das war wirklich toll. In einem kleinen Bereich fand ich es mal sehr, sehr schön, dass Eltern und auch ein 15-Jähriger aus einem Verband sich an den Ansprechpartner dort gewandt hat, weil es eben zu verbal sexualisierten Übergriffen gekommen ist durch Trainer und diese Ansprechperson oder der Verband sich auch an den DTV dann gewandt hatte. Mhm. Und wir haben eigentlich nur mit Rat und Tat so ein bisschen zur Seite gestanden, was man machen kann und wie es funktionieren kann. Das fand ich sehr überraschend gut, dass eben auch Tim Rausche da unheimlich mitgegangen ist und da auch sofort Support geliefert wurde für den Betroffenen. Es wurden Gespräche angeboten, es wurde auch eine psychologische Beratung angeboten, die übernommen worden wäre. Und letztendlich ist das wirklich sehr gut gelaufen durch ein Gespräch mit diesem Trainer, der dann auch schriftlich das niedergelegt hat. Es kam auch zu einem Entschuldigungsschreiben und so weiter und so fort, wo ich gedacht habe, das hat wirklich richtig gut funktioniert. Ne? Also der Interventionsleitfaden ist da wirklich ernst genommen worden im Interesse auch des Betroffenen. Und das war wirklich schön. Und was mich auch immer erfüllt, ist tatsächlich, wenn ich merke, das ist auch bei diesem Kader, bei der Fortbildung der Kader Sportler gewesen, dass ich wirklich merke, wenn es um dieses Thema emotionale Gewalt geht, dass ganz viele sehr, sehr still werden.
Ja.
Ich da auch ganz viel Betroffenheit merke. Mhm. Ich auch manchmal merke, dass da Tränen laufen und danach ein unheimliches Interesse ist. Ja,
ja.
Und auch ein Bewusstsein, was da eigentlich abgelaufen ist. Ja,
ja.
Was einen da so vielleicht auch seit Jahren und Jahrzehnten irgendwo in den Bann hält, angefangen eben vielleicht durch Eltern, durch Trainer, durch Tanzpartner selber. Und ich dann das Gefühl habe, okay, da hast du jetzt wenigstens Bewusstsein geschaffen, auch wenn es da jetzt viel Arbeit ist, die sie selber leisten müssen. Mhm. Aber es sind vielleicht die Billardkugeln auf dem Tisch, die das nicht mehr weitergeben.
Ja.
Ja. Und wenn man sich halt vorstellt, dass irgendwie wir alle wie so Billardkugeln auf diesem Tisch sind und jede Bewegung, jeder Anstoß halt wieder fünf andere anstößt, mhm, dann sind das so diese kleinen Erfolge, wo ich einfach denke, okay, da sagt jetzt keiner mehr, was ist das oder ja, was soll das oder ist überflüssig oder so.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Ja, dass da sehr ein paar Betroffene im Raum waren, das glaube ich auf jeden Fall. Gibt es oder was denkst du, welche politischen oder gesetzlichen Veränderungen noch notwendig wären, um die Prävention noch weiter zu verbessern? So in deiner Traumwelt.
In meiner Traumwelt, ja. Also meiner Traumwelt sind wir tatsächlich schon sehr nahe gekommen. Also mhm, ich habe das Center Safe Sport ja schon erwähnt. Das habe ich jetzt irgendwie gedacht, das liegt in ganz, ganz ferner Zukunft. Mhm. Und ich muss sagen, dass dieser Prozess, dieser Stakeholder-Prozess und diese Umsetzung, der sind wir unglaublich nah. Und ich habe es ja auch schon zugeschickt. Vor 2-3 Tagen kam tatsächlich der sogenannte Code raus, also mhm, der Safe Sport Code, der uns allen bundesweit für alle Sportverbände, ja, für alle Verbände Rechtssicherheit an die Hand gibt. Mhm. Nämlich die Definition, was ist Gewalt, was ist wirklich verboten, was ist nicht verboten, welche Rechte haben Betroffene, wie kann das auch wirklich sanktioniert werden. Mhm. Es gibt einen Sanktionskatalog. Also ich sage jetzt mal als Juristin, als Strafrechtlerin würde ich sagen, da ist wirklich das Strafgesetzbuch und die StPO für den Sportbereich mhm, zusammengefügt worden. Und wenn alles gut geht und die Landessportbünde haben sich dem schon verpflichtet Mitte Oktober und Ende Dezember soll es halt weitergehen, dass mhm, auch alle sich verpflichten, selbst verpflichten, das umzusetzen bis 2028. Dann haben wir quasi ein Tool, ein als Sport mhm, sozusagen ein eigenes Tool neben den Strafgesetzen, die uns der Gesetzgeber ansonsten gibt, sowas wirklich zu ahnden. Ja, und dann ist das Bewusstsein selbstverständlich auch da. Und da merkt man, das habe ich auch schon so ein bisschen im Gefühl gehabt und das ist so meine Prophezeiung, dass wenn der Trend so weitergeht, ich habe ja schon mal gesagt, so gerade Sanktionsmittel oder Sanktionen, egal ob es jetzt das Strafgesetzbuch sind, hier sind wir jetzt in einem Safe Sport Code drinne, sind eben der Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft da sehr, sehr bewusst ist und dass es auch in Zukunft, in den nächsten 5 Jahren noch mehr, als es schon passiert ist, die emotionale Gewalt ja, sanktioniert werden wird. Also das, wer sich da so ein bisschen reinfuchsen will, das sieht man auch schon an dem Vergewaltigungstatbestand. Früher war es halt wirklich nur körperliche Gewalt, das Brechen des Willens. Mhm. Und mittlerweile ist es nur noch gegen den erkennbaren Willen. Also mhm, wir gehen schon in die Richtung, dass es halt auch vielleicht der Wille nicht so geäußert wird oder man gar keine Gewalt mehr anwenden muss, weil die betroffene Person halt so manipuliert ist, dass sie aus Angst vor ja, weiteren Sanktionen oder weil sie gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie anders zu handeln, solchen sexuellen Übergriffen einfach unterlegen mhm, ist.
Ja, also diese Anlaufstelle, das, was du gesagt hast, vom Innenministerium in Berlin, dieses Center, ist es dann eine zentrale Anlaufstelle für alle Sportlerinnen und Sportler, die selbst die dann sagen, okay, mein Verband, die Ansprechperson meines Verbandes, der traue ich nicht wirklich.
Ja.
Und dann gibt es dann eben diese zentrale Anlaufstelle für alle Sportler, genau, und Sportler.
Und die Idealvorstellung, der Plan ist halt, dass es dort Mitarbeiter gibt, die juristisch, psychologisch, sozialwissenschaftlich, wie auch immer, pädagogisch wirklich geschult sind, die sich mit diesen Anfragen quasi so wie in den Geschäftsstellen der Opferschutzbeauftragten der Länder, dass diese Sachen bearbeitet werden, dass es juristischen Beistand gibt, dass es aber auch delegiert wird an gegebenenfalls psychologische Hilfe. Und diese Sachen dann auf der anderen Seite aber dazu führen, dass man sagt, okay, wo fehlt noch Weiterbildung? Mhm. Wie müssen wir anders noch weiterbilden? Und welche Sanktionen müssen wir auferlegen? Kommt das immer wieder von dem Landesverband? Kommt es immer vom, ich sag jetzt mal, vom Fußball, kommt es immer vom aus dem DTV-Bereich, ja, oder was weiß ich. Und dann es halt auch zu Sanktionen kommt, also gegebenenfalls keine Fördermittel mehr, Abmahnung oder so und so weiter und so fort.
Also dass die Vereine auch angehalten werden, da Initiativen zu ergreifen.
Und das auch tatsächlich völlig unabhängig, ohne dass eben irgendjemand da durch einen Posten in welcher Art und auch Weise immer verstrickt ist.
Ja.
Ne? Und was noch schön wäre, das haben wir auch diskutiert bei dem Bundeskongress zum Kinder- und Jugendschutz, ist, dass es für Ehrenamtler noch eine bessere Möglichkeit gibt, zum Beispiel bei Verbandshopping zu warnen. Mhm. Ja, das wäre auch noch so ein Traum, den ich hätte, weil das kennen wir ja ganz oft. Irgendjemand fällt auf, in welcher Funktion auch immer, und dann funktioniert das in Hamburg nicht mehr und dann taucht er halt irgendwo, keine Ahnung, im TNW auf, die Person. Und bei Hauptberuflern haben wir ja mittlerweile das Hinweisgeberschutzgesetz, was auch durchaus greifen kann. Mhm. Ja, aber bei Ehrenamtlern gibt es halt noch nicht. Da würde ich mir auch noch mehr Rechtssicherheit wünschen, dass entweder das Hinweisgeberschutzgesetz ausgedehnt wird vom Anwendungsbereich her oder dass wir da einfach noch eine Möglichkeit haben, rechtssicher auch vor solchen Personen zu warnen. Das ist zwar sehr schwierig, weil es natürlich um Persönlichkeitsschutz geht, aber es gibt geeignete Fälle, wo man einfach sagen kann, da besteht eine ganz übergroße Sicherheit und Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu diesen Fällen gekommen ist. Und da einfach einen Hinweis geben zu dürfen, wäre,
ja, auf jeden Fall,
wäre hilfreich.
Ja. Was können denn Vereine und Verbände tun, also wenn wir jetzt sagen, wir im TNW, wir haben die Vereine haben jetzt alle Jugendschutzprädikate, der TNW hat Jugendschutzprädikat, was können die Vereine und die Verbände tun, um die Räume, in denen sie die Sportler sich aufhalten, noch sicher zu machen, um diese interpersonale Gewalt zu verhindern?
Also im Grunde genommen dieses Konzept komplett umsetzen.
Also auf Gold.
Genau,
auf Gold bringen.
Auf Gold, genau. Also Workshops zu machen, die eigenen Mitarbeiter da auch zu schulen, auch ein Beschwerdemanagement zu haben, ne? Nicht nur die Möglichkeit zu haben, da läuft was nicht, sondern auch nach irgendwelchen Trainingscamps oder Turnieren oder so wirklich Bögen auszuteilen und zu fragen, okay, wie war es denn jetzt wirklich, die auszuwerten. Das wäre dann natürlich so das Nächste, dass man sich wirklich permanent damit beschäftigt, auch in solchen Situationen und nicht nur das Prädikat irgendwann vorne an der Tür oder hier hängen hat und sagt, das war's jetzt. Ne? Also Gold wäre da auf jeden Fall wichtig, weil ich glaube, wenn das dann wirklich mal so transparent ist und diese Hierarchien nicht mehr so stark sind und die Menschen wirklich sagen, okay, ich möchte hier jetzt mal enttäuschen, ich möchte jetzt hier mal wirklich sagen, dass es mir in den und den Situationen nicht gut ging, dann wird wahrscheinlich eine Welle an Meldungen auch darüber schwappen und dann muss man sich halt wirklich damit beschäftigen und sagen, okay, es müssen ja
da muss was geändert werden.
Da muss was geändert werden,
Wie können denn die Familie oder Freundinnen von den betroffenen Personen so ein bisschen Unterstützung anbieten? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Oder wie geht man am besten da dran? Das ist ja auch immer die Frage, dass Leute das vielleicht so unsicher sind, wie sie überhaupt dieses Thema ansprechen sollen.
Ja, also das ist wirklich ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist dieser Punkt Intervention, ja. Interventionsleitfaden, mit dem man sich dann auch beschäftigen muss. Und da ist es ganz wichtig, sachlich zu bleiben. Ja, also auf jeden Fall eine sachliche Atmosphäre zu schaffen, aber auch denjenigen, der kommt, ernst zu nehmen, berichten zu lassen und nicht übergriffig zu handeln. Mhm. Ja, weil derjenige möchte jetzt erstmal was loswerden. Der weiß wahrscheinlich noch gar nicht in dieser Konstellation, was er wirklich möchte und wo es hingehen soll. Aber es ist halt so ein Druck da, dass es mal loswerden soll. Also das heißt, dann auch ruhig abwarten und gucken, was möchtest du jetzt? Wie soll es weitergehen? Wen können wir da jetzt irgendwie mit ins Boot nehmen? Möchtest du in Richtung Anzeige gehen? Ja oder nein? Ganz wichtig ist die Dokumentation, wenn sowas ist. Also wirklich einfach wortwörtlich sagen, ich schreib das jetzt mal auf, was du sagst, damit wir es nicht vergessen. Mhm. Nichts verfälschen, aber jetzt auch nicht in Ermittlungen einsteigen. Also jetzt nicht loslaufen und sagen, dann frage ich doch mal XY, habt ihr das gesehen, ist dieses und jenes? Weil wenn dann doch ein Ermittlungsverfahren laufen soll, dann sind vielleicht die Beweismittel schon verbrannt und dann kommt man halt in dem Bereich auch nicht mehr weiter, was wieder eine Enttäuschung ist für denjenigen, der es jetzt endlich getraut hat, was zu sagen. Mhm. Ja, und eigentlich offen sein auch für Veränderungen, für negative Veränderungen, sich auch trauen zu fragen, hör mal, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut oder was ist eigentlich los? Ne? Wenn du möchtest, sag ruhig was. Ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut oder sowas. Manche trauen sich da ja einfach nicht. Ne? Es soll ja immer alles super happy und ne, und wir sind alle toll und naja, der ist mal still und oh Gott, dann ist das jetzt peinlich, dann ne, spreche ich das mal lieber nicht an. Und da auch so ein bisschen den Mut zu haben, jemanden die Tür zu öffnen, wenn du möchtest, kannst du kommen. Mhm. Ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Ist das auch, wie ist das für Trainer, wenn sie merken, dass jemand aus ihrer Gruppe eben so ein bisschen abweisend ist, still ist, was können denn Trainer machen? Weil manchmal, also meistens, wenn man sich so darüber Gedanken macht im Sport, dann geht es ja meistens darum, dass der Trainer irgendwie ein Machtgefüge für den Sportler hat, aber es kann ja auch sein, dass das Kind zu Hause eben Probleme erfährt. Was kann denn der Trainer tun, wenn es ihm auffällt?
Genau so.
Genau das Gleiche.
Genau das Gleiche. Ne? Also da auch den Menschen im Fokus haben und nicht nur irgendwie das nächste Turnier und dass die Linie stimmt oder was weiß ich und das vielleicht sogar als lästig empfinden, sondern da auch Augen und Herz auf, sage ich jetzt mal, weil gerade für Leistungssportler oder gerade auch Jugendliche, die da sehr ernsthaft trainieren, ist ja die Bindung zu Trainern oftmals viel, viel größer und stärker als zu den Eltern in dem Moment.
Ja.
Ne? Weil man trainiert vielleicht jeden Tag, man ist auch vielleicht auf Turnieren mit dem Trainer. Und das ist in dem Moment, in dem Zeitpunkt des Lebens das Wichtigste, was es gibt. Und je nachdem hat man eine stärkere Bindung zum Trainer in dem Moment als zu den Eltern. So, das heißt, ich glaube, diese Verantwortung, die muss sich jeder bewusst machen.
Ja.
Ich habe für diese Menschen, die ich hier trainiere, mit denen ich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringe, auch eine Verantwortung über das Tanzen hinaus.
Mhm. Gibt es noch irgendwelche Ressourcen, die du empfehlen würdest, also oder Websites, wo man sich informieren könnte, auch als betroffene Person? Oder Bücher, was du...
Ja, also es gibt sehr viele Angebote, zum Beispiel bezüglich Mobbing. Ne? Also da gibt es eine Mobbing-Telefonnummer, die man auch sofort findet. Es gibt vom Jugendamt eine Nummer gegen Kummer. Ne? Mhm. Das ist also irgendwas, so, wo man auch einfach sich mal hinwenden kann und fragen kann, wie es weitergehen kann. Jugendamt bietet auch immer örtlich irgendwo einen Ansprechpartner, wo man einfach sagen kann, wie könnt ihr mir irgendwie helfen? Mhm. Weißer Ring natürlich, ne? Das auf jeden Fall. Das sind so die gängigsten Sachen, die über jetzt den Sport hinaus irgendwo als Ansprechpartner Stellen sind. Wer sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, Richtung emotionale Gewalt, gibt es sehr gute Bücher. Die können wir vielleicht nachher auch einfach die Titel nochmal einblenden oder
ja, kann man machen.
Ne? Sonst, also kann man machen. Da gibt es halt einiges, die Bücher, die auch von Psychologen und Psychiatern geschrieben wurden, die nochmal ganz deutlich machen, wie die Bindungen funktionieren oder wie diese Abhängigkeiten funktionieren und wie gerade emotionale Gewalt bei Kindern und Jugendlichen im Grunde genommen einen Menschen brechen.
Ja, die Titel der Bücher packe ich in die Shownotes rein. Also ja. Wer sich da weiter informieren will, da in der Shownotes wird es auf jeden Fall was dazu geben. Du hattest vorhin schon so einen kleinen Ausblick gegeben, aber wir fragen trotzdem nochmal konkret, wie siehst du denn die Entwicklung der Präventionsarbeit in den nächsten Jahren? Du hattest ja deine Traumwelt schon beschrieben, aber gibt es irgendwas, was du vielleicht an Trends oder Veränderungen erwartest, was jetzt passieren wird? Vielleicht auch was nicht so doll sich ändern wird, wie du es vielleicht hoffst.
Ich glaube, dass das Bewusstsein also wachsen wird und sich stärken wird, einfach auch durch die vielen gesellschaftspolitischen Diskussionen, die wir im Moment haben, egal ob es um Diversität geht, um Identitäten geht, um Betroffenenrechte. Und das schwappt jetzt auch so ein bisschen in den Leistungssport rein, ne? Was man ja jetzt anhand dieser ganzen Entwicklung auch im DOSB sieht. Und ich glaube, dass es über die Jahre, so wie wir es ja Anfang des Jahres schon gesagt hatten, dass es die nächsten Jahre sehr, sehr viel häufiger Anfragen geben wird. Ja. Ja? Und dass Leute sich sehr, sehr viel mehr an Sachen stören. Also wie gesagt, dieses Jahr war es ja zum Teil wirklich so, dass wir sagten, boah, das weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir das jetzt noch schaffen, weil wir zum Beispiel horrende Anfragen hatten, als es um diese, wenn es um diese Solo-Turniere geht. Ja. Ja, also dass ganz, ganz viele sich gemeldet haben und gesagt haben, von Wertungsrichterseite, von Elternseite, von Trainerseite, die gesagt haben, dass da sind ganz unangenehme Sachen passiert. Mhm. Ja, das kann nicht richtig sein. Wir müssen auch daran denken, dass solche Turniere gegebenenfalls gefilmt werden, ins Internet gestellt werden, dass da zum Teil von Kindern unter 10 im Latein-Solo-Bereich Bewegungen durchgeführt wurden, die halt, ich sage jetzt mal plakativ, für jeden Pädophilen im Grunde genommen ein Fundus ist. Mhm. Und das Bewusstsein, das haben wir alle so empfunden, das ist unheimlich gestiegen und es gab auch keine Hemmungen, darüber zu sprechen. Mhm. Ja? Und oder auch, dass immer mehr sich auch schon mal an Vertraute wenden, in verschiedenen Landesverbänden und sagen, ich werde angeschrieben, ich wurde angeschrieben mehrfach von jemanden, auch in sexueller Hinsicht und das kann nicht richtig sein, ich fühle mich unter Druck gesetzt, die Person ist Wertungsrichter oder eben irgendwo im Vorstand. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das deutlich mehr noch werden wird. Mhm. Wahrscheinlich zu viel oder irgendwann wird es vielleicht dann einfach kippen, dass es vielen von den Menschen, die das immer gemacht haben und nie was Böses sich dabei gedacht haben, in Anführungsstrichen, oder einfach diese Lücke ausgenutzt haben, ich kann es ja machen, dass dieses Bewusstsein dafür zu führen wird, dass die Menschen einfach dann vorsichtiger sind und sagen, oh, das ist nicht mehr okay. Mhm. Es ist einfach nicht mehr okay.
Ja.
Und da kann ich mir vorstellen, dass es in 2-3 Jahren einfach so ist, dass man dafür keine ehrenamtliche Stelle mehr haben kann, sondern dass es zu viel ist, mit zu vielen Konsequenzen, gegeben und auch jetzt mit dem Safe Code.
Ja, natürlich.
Also das müssen wir ja umsetzen im DTV. Das geplant ist es bis 26. Das heißt, wir müssen auch ein Organ haben, das für die Sanktionen zuständig ist. Wir haben einen Katalog für Sanktionen. Und da sind wir einfach dann wahrscheinlich auch in einem Bereich, wo ganz viele Tänzer und Tänzerinnen sagen, ach, da gibt's diesen Code und guck mal, da steht das ja auch. Und ich habe die und die Rechte als Betroffener. Das sind die und die Folgen, die demjenigen zustehen. Und der DTV hat das jetzt umgesetzt. Die haben die und die Personen jetzt. Und dann ist diese Rechtssicherheit da. und jeder wird auf diese Rechte auch pochen. Und
das wird schwierig sein, das ehrenamtlich zu machen.
Das wird A, schwierig sein, das ehrenamtlich zu machen. Und spätestens dann ist, glaube ich, auch der Ruck gekommen, wo, ich sage jetzt mal, viele alte Zöpfe fallen werden. Das prophezei ich mal so.
Und mit diesen schönen Worten sind wir dann auch. Nein. Aber du hast auf jeden Fall recht. Das wird schwierig. Vor allen Dingen auch, wenn, ich meine, Staatsanwaltschaft ist wahrscheinlich ein ziemlich zeitfressender Beruf. Und wenn du dann nebenher, was ja eigentlich das Ehrenamt ja dann ist, ne, noch so einen Vollzeitjob noch nebenher machen musst, das ist ja, der Tag hat nur 24 Stunden.
Ja, das ist so. Und es ist ja dann fast ähnlich, ne?
Ja,
man
genau.
muss da dann auch irgendwie beraten, E-Mails schreiben, gucken, wie delegiert man oder sonst wie. Und das wird so nicht mehr zu machen sein.
Ja, wir hoffen dann darauf, dass das sich ändert in ein, zwei Jahren, wie du ja gesagt hast. Spätestens dann, wenn 26 der neue Code kommt.
Der kommt sogar jetzt schon,
aber
es muss dann halt selbstverpflichtend in allen Landessportbünden nach unten und in alle Verbände umgesetzt werden. Und das wird natürlich dauern, weil es ist ja auch eine personelle Frage, wie das zu stemmen ist. Das darf man nicht vergessen.
Wir sind gespannt, wie sich das ändern wird dann.
Ja, ich auch.
Dann danke, Katja, dass du ausführlich auch alles beantwortet hast. Dieses sehr, sehr wichtige Thema, was wir auch im Tanzsport haben. Und das war ja auch mein Ziel für den Podcast, dass wir alles abbilden, was den Tanzsport beinhaltet. Und das gehört leider eben auch dazu. Aber es ist gut, dass wir auch so qualifizierte Ansprechpersonen wie dich haben, dass du uns auch alles darüber erklären kannst, was wichtig ist. Zum Beispiel das Jugendschutzprädikat, was wir für Ende 25 in jedem Verein irgendwie umgesetzt haben sollten. Wer das noch nicht gemacht hat, bitte einmal bei seinem Verein anfragen, wie es denn da so steht, dass sie das Konzept bearbeiten und sich dann dafür bewerben beim TNW oder beim DTV.
Beim DTV.
Beim DTV sich für das Jugendschutzprädikat dann bewerben in Bronze, Silber oder Gold.
No? Genau.
So, haben wir alles Wichtige zusammengefasst, was noch gesagt werden musste, ne? Das Prädikat, da pochen wir ja alle drauf, alle TNW-Vereine, Leute, ihr müsst es machen.
Und sich auch nicht dagegen wehren, ne?
Nee.
Also das muss man tatsächlich auch noch sagen, warum das so ist, das macht mich wirklich wahnsinnig neugierig. Wir haben zum Teil wirklich Trainer oder Verbandsmitglieder erlebt, die sich Wochen oder Monate lang geweigert haben, den Ehrenkodex zu unterschreiben. Ja, ob das dann irgendwie ein Problem ist, weil man Angst hat, seine Autonomie zu verlieren oder weil man meint, man ist im Generalverdacht. Nein, ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir haben insbesondere Mütter, Väter und auch Mitsportler und Teammates im Blick. Aber das ist irgendwie sowas, das muss aus den Köpfen raus.
Also sowas, was Schlimmes steht ja gar nicht im Ehrenkodex eigentlich drin.
Eigentlich,
ne?
Was Schönes.
Da steht ja jetzt nichts Schlimmes drin, das weiß ich auch nicht. Als ich ihn unterschrieben habe, da war jetzt nicht so, wo ich gedacht habe, ob ich jetzt meine Macht dadurch einbüße.
Ja.
Das fand ich jetzt gar nicht so problematisch. Naja, aber es gibt auf jeden Fall interessante Leute. Dann danke ich dir nochmal. Vielen Dank, dass du da warst und so den tiefen Einblick gegeben hast. Wenn ihr noch Fragen habt, dann zögert nicht, Katja oder Wolfgang im TNW anzuschreiben. Die E-Mail-Adressen findet ihr auch auf der Website tnw.de/Kontaktperson, glaube ich. Irgendwie sowas,
genau.
Ne? Da irgendwo findet ihr das auf jeden Fall. Da sind die beiden auch direkt ganz oben zu finden. E-Mail-Adresse ist verlinkt, also da könnt ihr auf jeden Fall noch weitere Infos über die ganzen Sachen, die wir heute besprochen haben, bekommen. Und ansonsten war es das für diese Folge. Nächste Folge in zwei Wochen ist das nachgeholte Interview mit Christa Fenn. Das hatte ich ja schon angekündigt. Ich glaube, vorletzte Woche sollte sie rauskommen, die Folge. Aber das ging ja dann nicht, weil Christa krank war. Aber dieses Mal klappt's, weil ich habe das Interview schon gemacht. Also heute wir sind ein bisschen vor der Zeit, heute ist 27. Oktober, das Interview ist schon aufgenommen. Das heißt, es wird auf jeden Fall kommen. Du warst ja jetzt schon, am 5. November warst du ja schon beim Jugendstammtisch, ne? Das ist ja jetzt die Woche nach dem Jungsstammtisch, ne? Also ich hoffe, ihr wart alle da. Da konntet ihr ja auch mal sehen. Und da wird sie euch auch noch ein paar Sachen über Jugendschutzprädikat und so erzählen. Also ich hoffe, ihr seid dann alle da gewesen. Und ansonsten liked alles, bei YouTube abonnieren, bei Instagram followen und Like geben und alles teilen und den Podcast noch weiter in die Masse treiben und alle hier auch nochmal auf diese Folge hinweisen. Wenn es da irgendwie nochmal Fragen gibt, kann man auf jeden Fall hier auch, denke ich, einiges mit rausnehmen heute, was wir besprochen haben, oder?
Das hoffe ich. Und das, ansonsten gerne immer Fragen, ja, Nachfragen, ganz wichtig. Schreiben.
Genau.
Mache ich gerne.
Gut. Danke dir, Katja. Da wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag heute.
Jawohl. Den Rest.
Den Rest Sonntag. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge mit Christoph Henn. Tschüss.
Tschüss.